Emotionen liegen oft nah beieinander. Wir haben das schon gesehen, als wir uns mit Liebe und Hass beschäftigt haben. Ja, ich weiß, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Liebe und Hass sind dennoch zwei sehr gegensätzliche Emotionen, die gleichzeitig doch sehr stark miteinander verbunden sind. Gleichgültigkeit dagegen ist einfach nur unverschämt und eines Christen nicht würdig. Wer anderen gegenüber Gleichgültigkeit empfindet, sollte sich einfach nur schämen. Aber darum geht's jetzt nicht. Wichtiger ist jetzt, Emotionen sind eng miteinander verbunden. Wir kommen gerade aus der Osterzeit. Die letzten beiden Predigten, die ich gehalten habe, waren Karfreitag und Ostersonntag. Zwei sehr emotionale Feste. Denn wohl nirgendwo liegen Trauer und Freude über Jesu Tod. Nein, liegen Trauer und Freude so nah beieinander. Trauer über Jesu Tod. Freude über seine Auferstehung. Trauer darüber, dass Jesu Opfer nötig war. Freude darüber, dass er es aus Liebe zu uns getan hat. Trauer und Freude sind wirklich sehr eng miteinander verbunden. Und heute Morgen möchte ich mir gemeinsam mit euch ansehen, was Jesus über das Glücklichsein gesagt hat. Über Freude im Gegensatz zur Trauer. Daher auch die sehr unterschiedliche Musikauswahl heute Morgen. Und dabei möchte ich mich heute natürlich ein bisschen mehr auf die Freude konzentrieren, weil das einfach irgendwie schöner ist. Aber wie ist das bei uns Christen so mit der Freude? Ein Christ schrieb einst eine Postkarte an eine Freundin. In das Feld der Karte, in dem gedruckt stand, nur für die Anschrift, schrieb er die Worte, sei guten Mutes. Als die Freundin die Karte bekam, musste sie Strafporto bezahlen. Und das löste natürlich nicht gerade Begeisterung bei ihr aus. Sie suchte nach dem Grund und fand die Worte, sei guten Mutes. Und direkt darunter den Stempel der Postbehörde, Ordnungswidrigkeit. Auch viele Christen schauen manchmal aus, als wäre Freude eine Ordnungswidrigkeit. Ein amerikanischer Christ machte es sich zur Aufgabe, unter ausländischen Studenten zu arbeiten. Er fragte diejenigen, die daraufhin mit ihm zum Gottesdienst kamen, nach ihrer Reaktion auf das Christentum. Viele von ihnen antworteten sowas wie, die Lehre ist gut, aber die Leute sind so grimmig, so traurig. Sie scheinen nicht besonders glücklich über die gute Lehre zu sein. Es gibt Christen, die sagen, dass sie ein total freudvolles Leben haben. Aber irgendwie machen sie dabei ein Gesicht wie 3 Tage Regenwetter. Sie sehen nicht wie glückliche Menschen aus. Das ist doch komisch, oder? Natürlich gibt es dann Leute, die sagen, na ja, ich bin eben nicht extrovertiert, ich lächle innerlich. Klar, nicht jeder platzt mit seinen Emotionen sofort heraus, ich ja auch nicht. Wir haben das schon öfter in dieser Predigtreihe gesehen. Jeder Mensch hat Emotionen, aber nicht jeder zeigt sie direkt so offen. Aber ist das nicht irgendwie trotzdem seltsam, wenn wir uns freuen, aber nichts davon zu sehen ist? Und dann gibt es natürlich auch noch das entgegengesetzte Extrem. Also ich meine jetzt Menschen, die so glücklich erscheinen, dass es schon wieder unglaubwürdig ist. Es gibt eben solche und solche. Vielleicht kennen einige von euch ja dieses alte Lied. Wenn du glücklich bist, dann klatsche in die Hand. Oder wenn du glücklich bist, dann stampfe mit dem Fuß und so weiter. Nun, ich glaube nicht, dass wir unbedingt klatschend und stampfend durch die Gegend laufen müssen oder dass wir einen Freudentanz aufführen müssen. Aber andererseits denke ich auch, dass Christen nicht permanent griesgrämig und miesepetrig durchs Leben gehen sollten. Christen sollten nicht aussehen, als hätten sie eine Zitrone gebissen. Wenn du also irgendwann mal fröhlich bist, wäre es vielleicht nicht verkehrt, auch dein Gesicht darüber zu informieren. Aber jetzt lasst uns mal nachsehen, was Jesus zum Thema Trauer und Freude gesagt hat. Wir machen das, indem wir zunächst mal einen Blick auf Johannes 16, auf die Verse 16 bis 22 werfen. Also Johannes 16, Vers 16 bis 22. Und dort sagt Jesus, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Da sprachen einige seiner Jünger untereinander, was bedeutet das, was er zu uns sagt? Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Und ich gehe zum Vater. Da sprachen sie, was bedeutet das, was er sagt? Noch eine kleine Weile. Wir wissen nicht, was er redet. Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen, danach fragt ihr euch untereinander, dass ich gesagt habe, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst, um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Und auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Freude und Trauer liegen eng beieinander. Sehen wir uns zunächst mal an, was Jesus hier ganz praktisch meinte. Zeitlich befinden wir uns an dieser Stelle, nämlich kurz vor Jesu Gefangennahme und damit natürlich auch kurz vor seiner Kreuzigung. Es war gewissermaßen eine seiner Abschiedsreden, mit denen er seine Jünger auf seinen baldigen Tod vorbereiten wollte. Ganz grob könnte man das, was Jesus hier an dieser Stelle beschrieb, als Trennungsschmerz und Wiedersehensfreude bezeichnen. Auch wenn der Tod natürlich eine extreme Form der Trennung und die Auferstehung eine extreme Form des Wiedersehens ist. Aber prinzipiell ist es genau das. Trennungsschmerz und Wiedersehensfreude. In diesem Zusammenhang beschrieb Jesus seinen Jüngern, wie sie sich fühlen werden, wenn er von ihnen gehen wird. Er gab ihnen einen Hinweis darauf, wie schrecklich sie sich nur kurze Zeit später fühlen würden. Und er machte das in Vers 16 mit den Worten, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und mit den Worten aus Vers 20, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein. Vor gar nicht so langer Zeit haben wir Karfreitag gefeiert. Wir haben an das gedacht, was Jesus an diesem Tag erlitten hat. Absolut kein Grund zur Freude. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie sich die Jünger an diesem Tag gefühlt haben müssen. Von Freude keine Spur. Selbst Trauer beschreibt noch nicht so richtig die Verzweiflung, die sie verspürt haben. Da war die Trauer, einen Mentor, einen Lehrer, einen engen Freund zu verlieren. Da war die Trauer, das erträumte Leben nicht leben zu können. Und da war bei allen, aber natürlich ganz besonders bei Petrus, die Trauer, Jesus verlassen, verraten und enttäuscht zu haben. Treulose Freunde waren sie. Sie waren einfach weggelaufen, als sie am meisten gebraucht wurden. Allesamt. Sie mussten sich schämen und sie trauerten. Ich denke, die Worte aus Lukas 22, Vers 62 beschreiben ziemlich gut die Stimmung, die unter den Jüngern gerade herrschte. Und dort heißt es, und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Es war mehr als nur einfache Trauer. Sie waren nicht einfach nur traurig. Sie waren verzweifelt. Sie weinten bitterlich. Ein gestandener Mann weinte bitterlich. Das war die Stimmung. Es war eine Stimmung, die Jesus schon lange zuvor angekündigt hatte. Schon in Lukas 5 lesen wir einen Hinweis auf die Trauerzeit, die auf die Jünger zukommen sollte. Wir lesen dort in Lukas 5, Vers 33 bis 35. Sie aber sprachen zu ihm, die Jünger des Johannes fasten oft und beten viel. Ebenso die Jünger der Pharisäer, aber deine Jünger essen und trinken. Jesus sprach aber zu ihnen, ihr könnt die Hochzeitsgäste nicht fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten in jenen Tagen. Es würde eine Zeit kommen, in der die Jünger fasten und trauern würden. Und diese Zeit kam, als Jesus von ihnen genommen wurde. Ich weiß nicht, ob die Jünger zwischen Karfreitag und Ostersonntag gefastet haben. Ich kann mir allerdings ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ihnen nach Essen zumute war. Getrauert haben sie jedenfalls definitiv. Getrauert und bitterlich geweint. Und das gilt nicht nur für die Jünger. Könnt ihr euch vorstellen, wie sich Maria gefühlt haben muss? Könnt ihr euch vorstellen, welcher Trauer und welche Schmerzen sie ausgesetzt war? Letztlich geschah nämlich genau das, was ihr Simeon bereits kurz nach Jesu Geburt gesagt hatte. Denn schon in Lukas 2, Vers 35 sagte er zu ihr: Durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Und ich glaube, das ist wohl die beste Beschreibung für das verzweifelte Gefühl der Trauer, das Maria erlebte, als sie ihren geliebten Sohn am Kreuz hängen sah. Aber weder ihr noch den Jüngern hatte Jesus gesagt, dass sie trauern sollten. Sie würden trauern, das schon. Aber er hatte ihnen nicht gesagt, dass sie trauern sollten. Stattdessen lesen wir in Johannes 16, Vers 20: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Ihr werdet trauern, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Jesus wollte nicht, dass seine Jünger trauern. Er wollte, dass sie sich freuen. Und ich glaube, dass wir das grundsätzlich auf uns alle übertragen können. Jesus liebt uns. Er will nicht, dass wir traurig sind. Auch wenn er ganz genau weiß, dass immer wieder Situationen auf uns zukommen, in denen uns nicht nach Feiern zumute ist. Ja, sie würden traurig sein. Und das waren sie. Aber ihre Traurigkeit sollte in Freude verwandelt werden. Ja, wir werden traurig sein. Immer wieder. Aber wir sollen nicht in der Traurigkeit stecken bleiben. Genauso wie auch die Jünger nicht in der Trauer verblieben sind. Ganz im Gegenteil. Nicht umsonst sagt Jesus in Johannes 16, Vers 22 sogar: Und auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen. Und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Sie würden eine Freude verspüren, die ihnen niemand mehr nehmen können würde. Und jetzt überlegt einmal, wie sie sich wohl am Ostermorgen gefühlt haben. Als sie dann endlich verstanden haben, was wirklich geschehen war. Welche Freude werden sie verspürt haben, als sie nicht nur verstanden, dass Jesus wieder auferstanden war, sondern auch, dass er für ihre Schuld bezahlt und ihnen dadurch ewiges Leben geschenkt hat. Ich bin mir absolut sicher, dass er für ihre, ja, dass sie total froh waren. Ich bin mir absolut sicher, dass sie an diesem Tag eine Freude bekamen, die ihnen niemals wieder genommen wurde. Und ihr weiteres Handeln, gerade auch was in der Apostelgeschichte beschrieben wird, ihr weiteres Handeln bestätigt das voll und ganz. Trauer und Freude lagen an diesem Wochenende nah beieinander. Aber während die Trauer zeitlich begrenzt war, sie bekamen eine Freude, die ihnen niemand mehr nehmen konnte. Und eine Freude, die von diesem Tag an ihr ganzes Leben bestimmen sollte. Aber wenn wir uns unseren Text aus Johannes 16 etwas genauer ansehen, dann werden wir feststellen, dass das nicht alles ist, was Jesus hier meinte. Und an Ostern kehrte er wieder zurück. Das wissen wir. Da kam die Freude. Karfreitag wurde er von ihnen genommen und an Ostern kehrte er wieder zurück. An Karfreitag trauerten sie, doch an Ostern wurde ihnen neue und ewige Freude geschenkt. Aber wenn wir uns Johannes 16, Vers 17 ansehen, dann wird klar, dass es Jesus bereits vor seiner Kreuzigung um viel mehr ging. Johannes zitiert die Jünger dort mit den Worten: Was bedeutet das, was er zu uns sagt? Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Und ich gehe zum Vater. Seht ihr, was ich meine? Hier ging es nicht nur darum, dass Jesus sterben würde. Jesus hatte den Jüngern auch gesagt, dass er sie verlassen würde, um zu seinem Vater zu gehen. Und es dauerte nicht lange, bis dieser Tag kam. Wir wissen schließlich, dass Jesus seine Jünger bereits am 40. Tag nach seiner Auferstehung erneut verlassen hat. Er ist wieder von ihnen gegangen. In Apostelgeschichte 1, Vers 9 berichtet uns Lukas, und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Es dauerte nicht lange, bis die Jünger erneut Trennungsschmerz verspürten. Klar, der Schmerz war nicht ganz so groß wie an Karfreitag. Immerhin starb Jesus an Himmelfahrt nicht, sondern kehrte nur zurück zu seinem himmlischen Vater. Aber Abschied nehmen mussten sie trotzdem. Könnt ihr euch vorstellen, wie es den Jüngern ging, während sie nach oben blickten und sahen, wie Jesus nach und nach in den Wolken verschwand? Könnt ihr euch vorstellen, wie es ihnen ging, als sie den, den sie gerade erst wieder zurückgewonnen hatten, schon wieder weggehen sehen, sahen? Klar, es war besser als bei der Kreuzigung. Aber das Resultat war doch wieder dasselbe. Jesus war weg. Schon wieder. Und die Jünger waren alleine. Schon wieder. Aber auch wenn er schon wieder von ihnen ging, ließ er sie nicht alleine zurück. Noch vor dem Text aus Johannes 16, den wir uns heute zusammen ansehen, hatte Jesus auf diesen Tag hingewiesen. Und so berichtet uns Johannes in Johannes 16, Vers 5 bis 11, wie Jesus zu seinen Jüngern sagte: Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich das zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun. Über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glaubt. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Es war gut für die Jünger, dass Jesus wegging. Denn sonst hätte er seinen Geist nicht gesandt. Jesus musste gehen, um den Heiligen Geist zu senden. Himmelfahrt war nötig, damit Pfingsten stattfinden konnte. Und wie wir aus Galater 5, Vers 22 und 23 wissen, ist die Frucht des Geistes Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Als göttlicher Tröster möchte uns der Heilige Geist Freude schenken. Und das ist es, was die Jünger in ihrem Leben erfahren konnten. Sie bekamen eine Freude geschenkt, die ihnen niemand nehmen konnte. Und erneut ist das noch nicht alles. Denn ich muss nochmal zu Johannes 16, Vers 22 zurückkommen. Was hatte Jesus da gesagt? Und auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen. Und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Das ist ein kleiner, unauffälliger Nebensatz, den Jesus dort in seine Worte eingewoben hat. Aber dieser kleine Nebensatz bringt so viel Trost, dass die Trauer der Jünger in Freude verwandelt werden konnte. Denn Jesus sagte zu ihnen: Aber ich will euch wiedersehen. Aber ich will euch wiedersehen. Natürlich sehen wir in Vers 17, dass die Jünger Jesu Reden nicht verstanden. Sie hatten nicht verstanden, dass Jesus sterben und wieder auferstehen würde. Und genauso wenig hatten sie verstanden, dass Jesus zu seinem Vater in den Himmel gehen und von dort wieder zurückkehren würde. Sie verstanden es nicht. Und ganz im Ernst, ich kann verstehen, dass sie es nicht verstanden. Ist ja eigentlich auch unverständlich oder zumindest unvorstellbar. Aber noch vor Pfingsten, als sie schließlich den Heiligen Geist bekamen, wurde ihnen noch eine weitere wunderbare Zusage gegeben. Vorhin habe ich Apostelgeschichte 1, Vers 9 gelesen, wo uns berichtet wird, wie Jesus vor ihren Augen in den Himmel aufgenommen wurde. Aber unmittelbar im Anschluss daran lesen wir in den Versen 10 und 11. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Kleidern. Sie sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Die Trauer bei Jesu Abschied wurde den Jüngern genommen, als ihnen gesagt wurde, dass er wiederkommen würde. Dem Trennungsschmerz wurde unmittelbar die Wiedersehensfreude entgegengestellt. Jesus würde nicht ewig fernbleiben. Jesus würde wiederkommen. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, welche Veränderung das im Gemütszustand der Jünger ausgelöst hat. Falls ihr das nicht könnt, könnt ihr es nachlesen. In Lukas 24, Vers 50 bis 53, da wird uns von diesem Ergebnis berichtet. Dort heißt es, er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Das kennen wir schon. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Die Jünger kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude. Vorbei war die Trauer, verflogen war die Traurigkeit und stattdessen herrschte große Freude. Und erneut war es genau das, was Jesus ihnen in Johannes 16, Vers 22 versprochen hatte. Es war eine Freude, die ihnen niemand mehr nehmen konnte. Zweimal trauerten die Jünger, weil Jesus von ihnen ging. Aber zweimal wurde ihre Trauer in unglaubliche und anhaltende Freude verwandelt. Beide Male war es eine Freude, die ihnen nicht mehr genommen werden konnte und die ihr zukünftiges Leben veränderte und prägte. Es war eine Freude, die trotz aller Schwierigkeiten und Bedrängnisse, die auf sie zukommen sollte, fortbestand. Aber ich denke, wir können die Erkenntnisse, die wir bisher hatten, noch auf etwas anderes ausdehnen. Die Jünger durften eine Freude verspüren, die ihnen niemals mehr genommen wurde. Und diese Freude bestand darin, dass Jesus wiederkam und wiederkommen wird. Ihre Freude resultierte darin, dass die Trennung, die sie von Jesus hatten, weggenommen wurde. Trennungsschmerz und Wiedersehensfreude. Genau das ist eine Freude, von der Christen all die Jahrhunderte hindurch Zeugnis geben können. Es ist eine Freude, die kommt, wenn die geistliche Trennung, die zwischen uns Menschen und Jesus steht, hinweggenommen wird. Pastor Richard Wurmbrand wurde in Rumänien zu einer 14-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt, weil er das Evangelium gepredigt hat. Obwohl die Gefangenenaufseher ihm vier seiner Wirbel zerschlugen und Schnittwunden und Löcher an seinem Leib zufügten, konnten sie ihn nicht überwinden. Wurmbrand bezeugte, allein in meiner Zelle, kalt, hungrig, in Lumpen, ich tanzte jede Nacht vor Freude. Während dieser Zeit wandte er sich an einen Mitgefangenen, an einen Mann, den er vor seiner Verurteilung zu Jesus führen konnte und der deshalb ebenfalls im Gefängnis saß. Und Wurmbrand fragte ihn, hast du in deinem Herzen gegen mich einen Groll, weil ich dich zu Jesus geführt habe und du jetzt deshalb leidest? Und dieser antwortete darauf, ich finde keine Worte, mit denen ich meine Dankbarkeit dafür ausdrücken könnte, dass du mich zu diesem wunderbaren Heiland geführt hast. Diese zwei Männer sind ein Zeugnis der übernatürlichen Freude, die wir erleben können, wenn wir zu Jesus gehören. Errettung, die Kraft für heute und Hoffnung für morgen bringt, ist ewig. Und darum können wir auch nicht von den schlechtesten Umständen überwunden werden. Wenn wir Gewissheit unserer Errettung haben, dann wissen wir auch, dass Gott in unserem Leben wirkt und dass er es für die Ewigkeit vorbereitet. Und weil das so ist, können auch wir sagen, wir freuen uns, weil wir zu Jesus gehören. Und es ist traurig, wenn wir es nicht tun. Denn letztlich ist unsere Entscheidung für ein Leben mit Jesus das, was uns Hoffnung und dadurch auch Freude für die Zukunft schenken kann. Ihr erinnert euch an das Lied, das ich vorhin erwähnt habe? In der Übersetzung, die mir am geläufigsten ist, heißt es dort, Wenn du glücklich bist, dann klatsch in die Hand. Wenn du glücklich bist, dann klatsch in die Hand. Hat dir Gott in deinem Leben deine Sünden schon vergeben? Wenn du glücklich bist, dann klatsche in die Hand. Das ist die entscheidende Frage. Hat dir Gott in deinem Leben deine Sünden schon vergeben? Denn dann kannst du glücklich sein, was auch immer geschehen mag. Wenn wir also durch die Gegend laufen wie 3 Tage Regenwetter, dann ist es, weil wir das Entscheidende noch nicht verstanden haben oder weil wir es vergessen haben. Dann müssen wir es noch lernen, dass wir von Jesus geliebt sind, dass er für uns gestorben ist und dass er uns damit eine wunderbare Zukunft ermöglicht hat. Denn wenn wir das verstehen und wenn wir das wirklich und wenn das wirklich unser Leben prägt, dann können wir nicht traurig sein. Zumindest nicht dauerhaft. Deshalb ist ein trauriger Christ eigentlich ein Widerspruch in sich selbst, weil er so vieles hat, worüber er sich freuen kann. Es ist eine Freude, die uns unabhängig macht von der aktuellen Situation. Und es ist eine Freude, die nicht nur uns Freude bereitet, sondern noch viel weitreichendere Auswirkungen hat. Denn nicht umsonst lesen in Lukas 15, Vers 10. So sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Das ist eine wunderbare Freude. Und diese Freude kann uns niemand nehmen. Denn wenn unsere Trennung von Jesus erstmal überwunden wurde, dann können wir uns darüber freuen, dass er bei uns ist. Immer und überall. Und dass wir eine wunderbare und ewige Zukunft in unserer himmlischen Heimat haben. Aber natürlich muss ich an der Stelle ehrlich sein. Und wenn ich ehrlich bin, dann muss ich zugeben, dass es dieser Freude manchmal nicht gelingt, mein ganzes Leben zu prägen. Es ist traurig, aber immer wieder überkommt mich Trauer, wie euch wahrscheinlich auch. Obwohl ich Christ bin, obwohl ich von Jesus gerettet wurde und zu ihm gehöre, gibt es Tage in meinem Leben, in denen ich nicht gerade freudig aussehe. Und deshalb die Frage, dieses ganze Gerede über Trauer und Freude, was hat das mit meinem Alltag zu tun? Nun, zunächst einmal denke ich, dass man an den Jüngern ein Prinzip sehen kann. Und dieses Prinzip ist, Jesus will nicht, dass wir trauern, obwohl es zu unserem Leben dazugehört, dass wir dann und wann Trauer empfinden. Ich meine, Jesus sagt in Johannes 15, Vers 11, das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Offensichtlich will Jesus, dass seine Nachfolger glücklich sind. Er sagt, dass er uns gelehrt hat, damit wir nicht nur mit Freude erfüllt werden, sondern damit unsere Freude überfließt und andere Menschen beeinflusst. Unsere Freude soll vollkommen sein. Und nicht umsonst schreibt Paulus in Römer 14, Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Gott will, dass wir fröhlich sind. Aber wir sind es so oft nicht. Wir gehen lieber zum Lachen in den Keller. Die Frage ist deshalb, wie werden wir froh? Nun, Jesus hat in Johannes 15, Vers 11 gesagt, dass er seinen Jüngern das gesagt hat, damit seine Freude in ihnen bleibt und sie vollkommen wird. Wir sollten uns also ansehen, was er ihnen gesagt hat. Und dazu lese ich Johannes 15, Vers 9 bis 12. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Wodurch bekommen wir also diese Freude? Indem wir in Jesu Liebe bleiben und andere lieben. Wir müssen verstehen, dass Jesus uns liebt. Wir müssen in Verbindung mit ihm bleiben. Und wir müssen das lernen, Jesu Liebe weiterzugeben. Das ist es, wozu uns Jesus beauftragt hat. Damit seine Freude in uns bleibe und unsere Freude vollkommen werde. Das ist es, wie wir froh werden können. Aber ich würde euch heute gerne mit einem ganz praktischen Ratschlag und Auftrag nach Hause entlassen. Natürlich ist das Wichtigste, dass wir verstehen, dass Jesus uns liebt, für uns gestorben ist und für uns eine wunderbare Zukunft bereithält. Natürlich ist es das, was dafür sorgen sollte, dass wir freudestrahlend durch die Gegend laufen. Und natürlich ist es unsere Liebe untereinander, die uns Freude schenkt. Aber trotzdem ist mir das irgendwie noch ein bisschen zu theoretisch. Und daher habe ich ein ganz praktisches Beispiel mit einer ganz praktischen Aufforderung an euch. Ein Mann kam einst zu seinem Pastor und sagte: Ich weiß nicht, was in meinem Leben nicht stimmt, aber diese erste Freude am Christsein habe ich verloren. Ich lebe immer noch ein moralisches Leben, ich gehe zur Kirche, aber wie kann ich die Ausstrahlung meines Glaubens wiedererlangen? Und sein Pastor gab ihm einen Rat. Du solltest Folgendes tun. Geh in einen Laden, kaufe einen großen Korb voll Lebensmittel und bring ihn zu einer armen Familie, deren Adresse ich dir geben werde. Wenn du dein Geschenk abgeliefert hast, setz dich hin und versuche, die Nöte dieser Familie herauszubekommen. Lass sie wissen, dass du an ihnen interessiert bist und ihr Freund bist. Bete mit ihnen das Vaterunser, bevor du gehst, und die Freude wird wiederkommen. So einfach ist das. Wir werden die Freude nicht wiederfinden, solange unser eigenes Leben im Mittelpunkt steht. Freude kommt im Glaubenswagnis. Sie kommt im Verlangen, den Willen Gottes zu tun. Freude am Reich Gottes hängt vom Gehorsam gegenüber Gott und von dem Dienst an anderen ab. Wenn es dir also an Freude mangelt, und ganz im Ernst, Freude kann man wohl nie genug haben, dann mach Folgendes. Geh hin und hilf anderen Menschen. Erzähl anderen Menschen von Jesus. Vergib anderen Menschen, was sie dir angetan haben. Bitte andere Menschen um Vergebung bei dem, was du ihnen angetan hast. Sei für andere Menschen da und sei ein Zeugnis für Jesus. Lass dich von Jesus gebrauchen und diene ihm. Denn ich bin mir sicher, dann wird die Freude in dein Leben zurückkehren. Und du wirst eine Freude bekommen, die dir niemand mehr nehmen kann. Dann wird aus Trennungsschmerz Wiedersehensfreude. Und wenn dir das gelungen ist, dann informiere dein Gesicht darüber. Amen. Ich glaube,